Ihr hört FSK auf 93.0 und im Folgenden senden wir einen Vortrag von Christina Achinger aus der Vorlesungsreihe Geschichte und Kritik des Antisemitismus, die im Sommersemester an der Hamburger Universität stattfand. Der Vortrag ist im Mai gehalten worden und trug den Titel Liberaler Antisemitismus und ambivalente Moderne, Nation und Narration bei Gustav Freitag und behandelte ein Roman von Gustav Freitag, Soll und Haben von 1855, und setzte sich innerhalb dessen mit dem bürgerlichen liberalen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts auseinander. Die Vorlesungsreihe Geschichte und Kritik des Antisemitismus wurde organisiert von Volker Weiß und Kirsten Heinsohn und ist unterstützt worden vom Evangelischen Studienwerk Villigst und dem Villigster Forschungsforum zu Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus. Es gab einige Turbulenzen zu Beginn des Vortrages, da Christina Achinger 5 Stunden Verspätung aus London hatte und deshalb der Vortrag mit 1 Stunde Verspätung erst begonnen hat und es auch Komplikationen mit dem Manuskript gab. Das macht sich eventuell im Vortrag an einigen Stellen bemerkbar. Nichtsdestotrotz, wir fanden, dass der Vortrag insgesamt absolut gelungen ist. Wir senden die Diskussion danach im Anschluss an den Vortrag allerdings nicht. Wir spielen jetzt noch etwas Musik und gehen danach direkt zum Vortrag von Christina Achinger über.
Ich glaube, mein Paper wird gerade noch irgendwo ausgedruckt. Ich fange aber einfach trotzdem schon mal an. Sollte das ja vielleicht jetzt sowieso etwas kürzer fassen, wenn es irgendwie geht. Ja, ich habe mich natürlich gefragt, also ich rede über einen dickleibigen 900-seitigen Roman. Was hat das eigentlich in einer Vorlesung, die ja doch einen historischen Fokus hat, zu tun? Also jenseits natürlich der Banalität, dass jeder Text ein historisches Dokument ist. Ich denke, einerseits lässt sich ziemlich leicht argumentieren, warum Freitagsbuch überhaupt historisch relevant sein sollte, weil es wirklich kaum Parallelen gibt in der Verbreitung. Franz Mehring hat das gegen Ende des 19. Jahrhunderts den gelesensten aller deutschen Romane genannt und ist damit wahrscheinlich nicht weit von der Wahrheit. Also das Buch hat seit seinem Erscheinen 1855 bis zum Ende des Jahrhunderts fast jährlich eine Neuauflage erlebt, ist in allen möglichen Verlagen rausgekommen, 3 verschiedene englische Übersetzungen schon in den ersten 3 Jahren nach Erscheinen und war wirklich in jedem bürgerlichen Bücherschrank der Zeit zu finden. Auch noch ein großer Verkaufserfolg, nicht nur bis in die 1930er, sondern auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Erstaunlicherweise angesichts der ziemlich zweifelhaften politischen Inhalte des Buchs. Und hat selbst in den 70ern des 20. Jahrhunderts noch eine Neuauflage erlebt. Also eindeutig ein einflussreiches Buch, ein viel gelesenes Buch. Auch ein Buch, von dem man annehmen kann, dass es offensichtlich Lesebedürfnissen des bürgerlichen Publikums der Zeit in irgendeiner Weise entsprochen hat. Ob das nun am antisemitischen Weltbild liegt oder eher daran, dass das in der Zeit als eine interessante Abenteuergeschichte empfunden wurde, das müssen wir natürlich der Rezeptionsforschung überlassen. Inhaltlich, denke ich, ist das Buch interessant, also nicht nur einfach, weil es wichtig war, sondern auch, weil ich denke, es hat eine Reihe von Aspekten, die relevant sind für eine Betrachtung der Geschichte des bürgerlichen Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Den ersten Aspekt, den ich da spannend finde, ist der Aspekt des liberalen Antisemitismus. Also moderner Antisemitismus wird ja im Allgemeinen eher betrachtet oder assoziiert mit einer reaktionären Ideologie, Weltanschauung, einer Weltanschauung, die die Moderne als Ganze ablehnt. In Soll und Haben ist das ganz eindeutig nicht der Fall. Vielmehr dient da eigentlich die negative Judendarstellung als Vehikel, um ein positives Bild einer Art von nationaler Moderne zu transportieren. Also der Roman ist der kapitalistischen Moderne insgesamt gegenüber positiv eingestellt, aber natürlich in dem ganz spezifischen Bild, was in dem Buch entwickelt wird, mithilfe der Projektion aller negativen Aspekte auf die jüdischen Figuren. Zweitens denke ich, das Buch ist eins der vielen Beispiele, aber ein besonders wichtiges, um die Periodisierung des modernen Antisemitismus vielleicht nochmal in Frage zu stellen. Es ist ja immer noch recht verbreitet zu sagen, der fängt eigentlich mit dem politischen Antisemitismus in den 1870er Jahren an. Wobei natürlich dann die politische Institutionalisierung und der Inhalt des antisemitischen Stereotyps als Juden werden nicht mehr das antijüdische Stereotyp leitet sich nicht mehr aus einem religiösen Hintergrund her, sondern durch eine Assoziierung mit der modernen Gesellschaft. Und die Definition des Juden ist nicht mehr eine religiöse, sondern eine in irgendeiner Form säkulare als Abstammungsgemeinschaft, ob das jetzt Volk, Stamm, Rasse oder Nation ist. Häufig wird die politische Institutionalisierung und dieser Inhalt des antijüdischen Stereotyps miteinander assoziiert und dann kommt man natürlich dazu, dass das eigentlich erst Ende der 1870er losgeht. Soll und Haben, wie gesagt, erschienen 1855, denke ich, zeigt ziemlich deutlich, dass es sich hier um sehr entwickelten modernen Antisemitismus schon handelt. Damit verbunden, denke ich, in dem Roman wird auch deutlich, dass moderner Antisemitismus eben nicht auf einen entwickelten Begriff von Rasse angewiesen ist. Dass moderner Antisemitismus nicht notwendig rassistischer Antisemitismus ist, sondern dass der Jude auch durchaus als der andere der Nation konzipiert werden kann. Ich nehme an, dass Klaus Holster sicherlich auch schon darüber geredet haben wird. Ja, und schließlich vielleicht, da der Roman ein relativ geschlossenes Weltbild entwickelt, denke ich, ist es ein gutes Beispiel dafür, dass Antisemitismus eben nicht einfach nur ein austauschbarer politischer Inhalt neben anderen ist, sondern zumindest in diesem Roman wirklich der Dreh- und Angelpunkt eines geschlossenen Weltbilds, was versucht, der kapitalistischen Moderne Sinn abzugewinnen. Und es gibt in dem Roman also eine ganze Reihe von anderen sozusagen. Es gibt eine Auseinandersetzung mit dem Adel, es gibt einen Kolonialdiskurs, der so ein antislawisches Weltbild ziemlich ausführlich darlegt. Es gibt ganz interessante, also vielfältige und zum Teil auch widersprüchliche Vorstellungen von Geschlecht. Und es gibt eben ganz zentral die Darstellung der jüdischen Figuren. Und ich denke, man kann alle diese Konstruktionen von anderen, von Identitäten, die den bürgerlichen deutschen Zentralfiguren entgegengesetzt sind, als Teil dieses Versuchs der Darstellung einer versöhnten Moderne lesen. Und man kann eben da den Antisemitismus nicht einfach rausnehmen, sondern der ist wirklich der Zentralpunkt da drin. Ja, und ich denke, da sollte ich mich vielleicht am besten auf zwei Aspekte konzentrieren, nämlich zum einen darauf, wie ist eigentlich Moderne in den deutschen und in den jüdischen Figuren dargestellt, die negative, abstrakte Moderne und die produktive, ordnungsschaffende, positive Moderne auf Seiten der deutschen Figuren. Und was für ein Konzept von Assimilation präsentiert der Roman eigentlich? Weil ich denke, das sind die beiden wichtigsten Aspekte für die Frage nach dem liberalen Antisemitismus des Romans. Aber da sollte ich vielleicht erstmal ein bisschen was dazu sagen, was in dem Roman überhaupt passiert. Nur mal so aus Interesse. Wer hier hat den schon mal gelesen? Ja, doch eine ganze Menge von Leuten. Ich würde das normalerweise nicht als zum Lesevergnügen empfehlen. Ich weiß nicht genau, was Ihre Leseerfahrungen waren. Ich denke, der Roman ist wahrscheinlich heute hauptsächlich aus ideologiekritischen Gründen interessant. Wobei, ja, das hätte ich vielleicht vorher noch erwähnen sollen, also der Roman war nicht einfach nur ein Publikumserfolg, sondern zur Zeit seines Erscheinens auch gehandelt worden in der Fachpresse der Zeit, in den literarischen Zeitschriften, in der intellektuellen Debatte als das erste große Beispiel des deutschen Realismus, die deutsche Antwort auf Dickens und Balzac, was heute vielleicht ein bisschen befremdlich erscheint. Aber der war schon durchaus definierend für ein Bild des deutschen Realismus, literarischen Realismus, aber auch als ein erster wichtiger Versuch einer Definition von deutscher bürgerlicher Identität nach der gescheiterten Revolution von 48-49, also nach der Verabschiedung der emanzipatorischen Hoffnung des deutschen Bürgertums und ein Versuch, der eben eindeutig nur auf die wirtschaftliche Rolle des Bürgertums konzentriert ist. Und als solcher ist er eben auch diskutiert worden in den politischen und literarischen Debatten der Zeit. Freytag selber war auch ein sehr prominenter deutscher Liberaler, Professor in Breslau, und mit seinem Kollegen Julian Schmidt, der Herausgeber der Zeitschrift Die Grenzboten, die zusammen mit dem Deutschen Museum wahrscheinlich so die einflussreichste literarisch-politisch-kulturelle Zeitschrift der Zeit war.
So, jetzt haben wir also die Einleitung gehört von Christine Achinger, wo sie erstmal so ein bisschen was zur Person von Gustav Freitag gesagt hat und zur Entstehungsgeschichte des Romans, zur Rezeptionsgeschichte und sowas. Sie hat auch in diesem Teil schon die für sie wichtigsten Aspekte, die sie später noch betrachten will, formuliert. Zum einen der Gegensatz zwischen der abstrakten Moderne, die als jüdisch identifiziert wird, und der konkreten, versöhnten Moderne, die als deutsch identifiziert wird. Das ist der eine Aspekt, den sie später näher betrachten will. Und den zweiten Aspekt ist, welches Konzept von Assimilation im Roman verfolgt wird. Im Folgenden wird sie aber erst nochmal die Handlung des Romans ausführlich vorstellen.
Ja, zum Plot. Der Roman spielt in den 1840ern. Der Held des Romans, der vielleicht etwas sehr offensichtlich benannte Anton Wohlfahrt, ist der Sohn eines kleinen Provinzbeamten und zieht nach dem Schulabschluss und dem Tod seiner Eltern in die Hauptstadt, um in das Handelskontor des schon seit langem mit seinem Vater entfernt bekannten Kaufmanns Schröter einzutreten. Und schon auf der Reise trifft er mit einigen der zentralen Figuren des Romans zusammen. Zunächst verirrt er sich in den Schlosspark des Barons von Rotsattel und trifft dessen halbwüchsige Tochter Lenore, der er natürlich prompt verfällt. Beim Verlassen dieses Parks begegnet er dem künftigen Antihelden des Romans, dem ebenfalls sprechend benannten Veitel Itzig, der auch auf dem Weg in die Hauptstadt ist, um seine Karriere im Geschäft des jüdischen Händlers Ehrental zu beginnen. Und die Lebenswege der beiden Protagonisten verlaufen dann im Folgenden parallel und überkreuzen sich eben an entscheidenden Stellen immer wieder. Ja, Anton beginnt also seine Karriere als Lehrling im Schröterschen Kontor, wo er die jüngere Schwester des Kaufmanns, Sabine, kennenlernt. Die aufmerksame Leserin, der schwant hier natürlich schon, wo ihr das alles hingeht. Weiterhin begegnet er dort auch dem Herrn von Fink, dem Spross einer adligen Familie, der sich als Volontär im Kontor anschickt, eine bürgerliche Karriere einzuschlagen. Und Fink ist dann im Verlauf des Romans der Prototyp des aufgeklärten Adligen, der alte Standesdünkel hinter sich lässt, sich den neuen Realitäten anpasst und eben eine wirtschaftlich produktive Tätigkeit beginnt. Allerdings auch erst nach einigen Verwirrungen und Komplikationen. Fink wird Antons Freund und Mentor und letztere Rolle teilt er sich mit dem rechtschaffenen und sittenstrengen Kaufmann Schröter. Veitel Itzig tritt zur gleichen Zeit eben in die Dienste des zwielichtigen jüdischen Händlers Ehrental und wir begegnen der Ehrentalschen Familie, zu der neben Frau und Tochter als eine der interessantesten Figuren des Romans der Sohn Bernhard gehört, der sozusagen der gute Jude im Roman ist und deshalb eben auch relativ wichtig für eine Bewertung des Antisemitismus. Also ich denke, es ist ein antisemitisches Buch, da gibt es durchaus Debatten drum. Bernhard ist ein Privatgelehrter, ein junger Orientalist, der allerdings von Beginn an als eher lebensuntüchtig erscheint und in der Mitte des Romans dann auch prompt von der Lungenentzündung dahingerafft wird. Da werde ich aber später noch mehr zu sagen. Sein Vater, der durch sein unmoralisches Verhalten zur Zerrüttung der Gesundheit seines Sohnes beigetragen hat, verfällt dann prompt geistige Umnachtung und transformiert sich sozusagen zurück in den osteuropäischen Städteljuden, der auch davor schon die ganze Zeit sozusagen dicht unter der Oberfläche dieses assimilierten oder halb assimilierten Juden lauert. Es gibt noch eine Reihe jüdischer Nebenfiguren, besonders interessant vielleicht Schmeie Tinkeles, der eben ganz klar der Vertreter des Ostjudentums im Roman ist und immer von Polen nach Breslau und zurückreist, auch ausdrücklich als Kaftan-Jude beschrieben wird, Schläfenlocken und alle anderen Paraphernalia des Ostjuden aufweist. Ja, die Lebenswege all dieser Figuren überschneiden sich wiederholt. Anfangs besteht eine starke Attraktion zwischen Anton und Lenore und zwischen Sabine und Fink. Am Ende des Romans natürlich findet sich alles schön nach Ständen getrennt. Der Baron von Rotsattel stürzt sich teils aus Standesdünkel, teils auch wirtschaftlicher Unfähigkeit und teils aufgrund der Betrügereien Ehrentals und Itzigs, die ihn verleiten, eine Hypothek auf sein Gut aufzunehmen, in Schulden und ist gezwungen, den Familiensitz aufzugeben und erblindet bei einem Selbstmordversuch. Anton verlässt daraufhin das Schröter'sche Kontor, um der Familie Rotsattel mit seinen kaufmännischen Kenntnissen bei der Abwicklung ihrer finanziellen Angelegenheiten und dem Beginn eines neuen Lebens auf einem heruntergekommenen polnischen Adelsgut beizustehen. Und von dieser Stelle ab verlagert sich der ganze Roman dann nach Polen für ungefähr ein Drittel dieses ganzen Buches. Und Polen erscheint ganz klar als kolonialer Raum. Also die Polen sind unfähig zur Modernisierung und bedürfen der preußischen Herrschaft, um den Eintritt in die Moderne zu vollziehen. Und das Ganze ist tatsächlich fast als Eastern gestaltet, also inklusive Belagerung des Schlosses und Verteidigung gegen die Belagerer und Auftauchen der preußischen Kavallerie in letzter Sekunde. Also jedenfalls, nachdem in Polen endlich alles zur allgemeinen Zufriedenheit geregelt ist, kehrt Anton desillusioniert durch den alltäglichen Umgang mit dem Adel in die Hauptstadt zurück, wendet sich wieder bürgerlichen Werten zu, versöhnt sich mit dem Kaufmann Schröter, entlarvt den Betrüger Itzig, der sehr viel früher im Roman wichtige Dokumente entwendet hat, die ja so notwendig sind, um den Baron vor dem endgültigen Ruin zu retten. Itzig verfällt dann, nachdem er seinen Mentor und Komplizen, einen heruntergekommenen Rechtsanwalt, ermordet hat, dem Wahnsinn und ertrinkt. Wohlfahrt söhnt sich mit Schröter aus, wird Teilhaber des Geschäfts und Bräutigam Sabines. Und das alles passiert auf den letzten 20 Seiten oder so. Also es wird alles etwas eilig am Ende noch zusammengefasst und zusammengeschnürt und abgeschlossen und einem allgemeinen Happy End zugeführt.
Thank you.
Nachdem Christina Achinger jetzt den Plot von Soll und Haben vorgestellt hat, kommen wir jetzt zu einer kurzen Zusammenfassung und danach zu den Kernthesen der Vortragenden, und zwar zu der Funktion der Gruppe oder der Gruppen innerhalb des Romans, und zwar die Funktion der antithetischen Definition deutscher Bürgerlichkeit.
Also sehen, der Handlungsablauf ist einigermaßen kompliziert, trotzdem recht vorhersagbar und an sich wahrscheinlich nicht so interessant. Aber was interessant ist, ist die Funktion all dieser verschiedenen Figurengruppen für die Darstellung der Moderne, die meiner Meinung nach dieser Roman entwirft. Wenn man einen Schritt von diesen verwirrenden Geschehnissen zurücktritt, dann wird deutlich, dass diese verschiedenen nichtbürgerlichen und nichtdeutschen Figurengruppen zum einen ganz klar einer antithetischen Definition deutscher Bürgerlichkeit dienen, die in sich selbst eigentlich hauptsächlich durch die Tugenden des protestantischen Tugendkatalogs beschrieben ist, also Rechtschaffenheit, Arbeitsamkeit, Moralität und schon auch Nationalgefühl, aber sich sonst wirklich nur durch den Gegensatz zu all diesen anderen Gruppen bestimmt. Ja, und die andere Funktion dieser Gruppen ist eben, zu einem Bild einer positiven, versöhnten Moderne beizutragen, durch diesen Gegensatz zu den deutschen Bürgern. Und zwar sieht es so aus, dass die Adligen und die Polen im Roman ganz klar Vertreter eines abzulehnenden vormodernen Zustandes sind, in unterschiedlicher Art und Weise. Und die jüdischen Figuren eben nicht vormodern sind, sondern wie das Bürgertum einer aufsteigenden Gruppe angehören, auch nicht wie die Adligen und die Polen unfähig sind zur produktiven Arbeit, also deutsche Arbeit, oder im Roman heißt es Arbeit nach deutscher Weise, ist eine ganz zentrale Kategorie des Romans und ist konnotiert mit Produktivität, Gemeinschaftsstiftung, Moralität und Arbeit als Selbstzweck. Die Polen und die Adligen sind dazu unfähig, weil sie eben noch nicht eingetreten sind in eine Gesellschaft, die auf dieser Form von Arbeit beruht. Die Juden sind zu dieser Arbeit nach der deutschen Weise unfähig, weil sie zwar durchaus fleißig und arbeitsam sind, aber eben diese Arbeit nicht als moralischen Zweck oder als Selbstzweck betrachten und weil sie nicht wirklich an Produktion interessiert sind, sondern natürlich am Verdienst. Also insofern ein relativ geläufiges antijüdisches Stereotyp. Und ich werde also über die Adligen und die Polen erstmal weiter nichts sagen, sondern mich hier auf die jüdischen Figuren konzentrieren, um vielleicht einfach mal zu illustrieren, wie das im Roman genau aussieht, also wie diese beiden unterschiedlichen Arten von Arbeit gefasst sind, die jeweils auch unterschiedliche Aspekte der Moderne illustrieren. Dachte ich, konzentriere mich vielleicht auf die Darstellung der Stadt. Also es gibt unterschiedliche Bilder der Stadt in dem Roman, je nachdem, ob die Stadt eben mit den deutschen oder mit den jüdischen Figuren assoziiert ist. Es gibt eine ganz interessante Auseinandersetzung mit der Frage nach Industrie, gut oder schlecht, und wenn gut, dann unter welchen Voraussetzungen. Und es gibt zwei verschiedene Bilder des Handels, was an sich auch schon ganz interessant ist. Also es ist überhaupt nicht so, dass in diesem Roman Handel, Zirkulation per se kritisiert wird, sondern es gibt eben auf der einen Seite den guten Handel mit Gebrauchswerten und auf der anderen den schlechten Handel mit dem Tauschwert.
We'll be right back.
Jetzt wird Christine Achinger anhand der drei Begriffe Stadt, Handel und Industrie die zwei verschiedenen Konzeptionen von Moderne vorstellen, die im Roman verhandelt werden. Also auf der einen Seite die jüdische Moderne und auf der anderen Seite die deutsche Moderne.
Also zunächst zur Stadt. Die mit dem Juden assoziierte Stadt begegnet einem ganz am Anfang des Romans, als nämlich Anton in Begleitung von Veitel Itzig zum ersten Mal in die Hauptstadt kommt. Und es wird sofort klar, dass Veitel Itzig eben eine sehr viel größere Affinität hat zum Chaos, zum Dreck, zum Lärm und zum Gewirr dieser Großstadt. Also gibt es erstmal ein ganz klassisches Bild der negativen urbanen Moderne. Also Anton ist verwirrt, es ist alles bedrückend, beklemmend, beängstigend. Die Gebäude drängen sich bedrohlich zusammen, der Staub der vorbeiratternden Wagen und das Gewirr von Straßen und Gassen werden ihm immer unbehaglicher. Veitel dagegen scheint in seinem Element zu sein. Er kennt die Stadt wie seine Westentasche und legt sogar, Zitat, eine merkwürdige Vorliebe für krumme Seitengassen und schmale Trottoirs an den Tag. Und diese Welt scheint nicht nur sein natürlicher Lebensraum, sondern auch der von Prostituierten und von anderen jungen Juden. In den Worten des Romans, Zitat, jungen Burschen mit krummer Nase und runden Augen, Zitat Ende, den er hinter dem Rücken seines Reisegefährten heimlich zuwinkt. Und in den folgenden Episoden des Romans durchwandert Veitel dann also ruhelos diese Straßen, Gassen und Plätze, immer auf der Suche nach dem nächsten kleinen Geschäft, dem nächsten Deal, dem nächsten Opfer, was er irgendwie übers Ohr hauen kann. Und wir lernen die Stadt eigentlich kennen als einen Schauplatz zufälliger Begegnungen und einen Schauplatz von geschäftlichen Transaktionen. Die alle letztlich zufällig sind. Also die Stadt ist ein Raum, in dem Leute sich zufällig begegnen und deren einziges Interesse aneinander eigentlich das ist, in irgendeiner Weise einen Profit aus dem anderen rauszuschlagen. Und dieser Außenraum der modernen Stadt und die Affinität des Juden mit den chaotischen, anomischen und dynamischen Aspekten der Moderne und dem Zerfall traditioneller gemeinschaftlicher Strukturen, Unverbindlichkeit und Unstetigkeit des Marktes und so weiter, wird am Anfang des Romans eben dem hierarchisch organisierten, geordneten, zweckvollen Innenraum des Kaufmannskontors entgegengesetzt. Und da ist der Platz des Einzelnen durch seine Funktion für das Ganze festgelegt. Beziehungen sind nicht auf Verträgen gegründet oder auf geschäftlichen Beziehungen, sondern auf Loyalität, auf gefühlsmäßigen Bindungen und eben auf der Funktion des Einzelnen für das organisch gegliederte Ganze des Kaufmannshauses. Bis dahin, dass zum Beispiel die Angestellten des Kontors am gemeinsamen Mittagstisch, also es ist eben ein patriarchalischer Betrieb noch, je nach Seniorität sitzen, also der wichtigste Handelsgehilfe sitzt am nächsten zum Kaufmann und der kleine Lehrling sitzt eben ganz unten am Ende des Tisches. Also es ist ein geordneter Mikrokosmos. Und Anton, ja, fängt auch nicht an, etwa Geschäfte zu machen, sondern wird zunächst mal umständlich in das Wesen der Handlung eingeführt und erwirbt sozusagen eine neue Identität in diesem Kontor. Im zweiten Teil des Buches, der in Polen spielt, begegnet einem dann eine ganz andere Stadt. Und zwar die ausdrücklich als deutsch eingeführte Stadt Rosmin, eine preußische Siedlung in Polen. Und hier steht die Stadt nicht für Chaos, Schmutz, Anonymität und konfligierende Interessen, sondern für Ordnung, Fortschritt und Gemeinschaftsbildung. Der Roman beschreibt am Anfang die Vorgeschichte dieser Stadtgründung als fest schlossen sich die fremden Ansiedler, also die Preußen, zusammen. Sie kauften den Grund, sie kauften ein Stadtrecht von dem slawischen Grundherrn. Sie gaben sich ein Statut nach dem Muster deutscher Städte. Also Ordnung, Recht und ja, gemeinsames Unternehmen. Dieser Stadt und ihrer Entwicklung sind die Individuen auch nicht hilflos ausgeliefert. Sie ist vielmehr ein Produkt planvollen Handelns und bewusster Entscheidung. Sie ist nicht chaotisch, sondern strukturiert, kein Ort der Flüchtigkeit, sondern der Dauer. Der Roman informiert uns, dass die slawischen Zelte und Hütten sich allmählich in feste Häuser verwandelten, die im Viereck um den großen Marktplatz aufstiegen. Die neuen Bürger bauten ihr Rathaus in die Mitte des großen Vierecks und daran ein Dutzend Häuser für Kaufleute und Schenken, und der Marktring war geschlossen. Also Struktur, Ordnung, zentrale Fokussierung. Diese Stadt ist auch kein Ort, in dem man sich verliert und in dem Grenzen verschwimmen, so wie das, als Anton und Itzig in die Hauptstadt wandern, noch der Fall ist, wo die hübschen Gartenvorstädte sich dann so unmerklich zu engen Gassen verwandeln und das, diese Transformation in von grüner Gartenlandschaft zu beklemmender Enge dadurch umso unheimlicher wird. Rosmin ist stattdessen eine, Zitat, Stadtmauer gezogen und über die beiden gewölbten Tore nach dem Brauch der Heimat wohl auch die Wachtürme gesetzt. Und wirtschaftliche und gesetzliche Ordnung gehen natürlich Hand in Hand. Zitat, unten hauste der Zöllner, oben der Wächter. Und diese Stadt atomisiert auch nicht, stattdessen schafft sie Verbindungen. Als Handelsstadt ist sie einer der, Zitat, Knoten, in denen zahllose Fäden zusammenlaufen, durch welche die kleinen Arbeiter des Feldes verbunden werden mit anderen Menschen, mit Bildung, mit Freiheit und einem zivilisierten Staat. Das heißt, man hat alle Kernbegriffe dieser positiven Moderne da eigentlich versammelt. Also es geht um Arbeit, es geht um Verbindung schaffen, es geht um den zivilisierten Staat und es geht um Bildung. Das heißt, in diesen beiden Bildern der Stadt begegnen uns zwei ganz unterschiedliche Konzepte von Modernisierung. Auf der einen Seite die jüdische Modernisierung, gekennzeichnet durch Chaos, konfligierende Eigeninteressen, Auflösung, Zufall, Abstraktion. Die deutsche Modernisierung dagegen bedeutet Einführung von Ordnung, Harmonie und Etablierung gemeinschaftsverbindender Normen. Außerdem Schaffung funktionaler Strukturen und vor allem Sinngebung des Einzelnen durch den Bezug zum großen Ganzen. Also es gibt die ganze Zeit immer einen Bezug auf die Verbindung zwischen der Einzeltätigkeit und dem Beitrag, den die zur Gesamttätigkeit, also entweder des Kaufmannskontors oder der Nation oder an manchen Stellen sogar dem Welthandel leistet. Ja, ich denke, deshalb ist es falsch, wie das häufig in der Sekundärliteratur geschieht, Soll und Haben insgesamt als antimodern zu bezeichnen. Der Roman unternimmt ganz eindeutig den Versuch, eine Art von versöhnter Moderne zu entwerfen. Und er tut das, wie in anderen Passagen vielleicht noch deutlicher wird, durch Konstruktion einer nationalen Gemeinschaft. Also gerade dieser ganze Polendiskurs, da wird immer wieder deutlich gemacht, diese Art von produktiver, positiver Moderne ist eine Einführung und eine Erfindung der Deutschen. Also die werden auch eben im Allgemeinen nicht Preußen genannt, sondern immer Deutsche. Und hat nichts zu tun mit den zersetzenden, abstrakten, konflikthaften Zügen der Moderne, die so eine Gemeinschaftssemantik bedrohen und die mit den jüdischen Figuren verbunden sind. Ich hatte vorhin gesagt, ich wollte was zu den unterschiedlichen Bildern des Handels sagen. Das auf der jüdischen Seite habe ich im Grunde das Wesentliche schon gesagt. Also die jüdischen Händler sind eben immer hinter dem Profit her, wie man das erwarten würde. Und der Roman gestaltet auch ganz ausdrücklich, dass es dabei auf die Qualität des Handelsgutes überhaupt nicht ankommt. Also Feitel handelt mit allem, was er in die Finger kriegt, genauso Ehrenthal, versucht alte Frecke noch ein bisschen aufzubürsten, damit er dadurch mehr Erlös rausschlagen kann. Und es geht ihm eben die ganze Zeit immer nur um ein Mehr an Geld. Und dadurch wird auch ein Prozess in Gang gesetzt, der eben strukturell unbegrenzt ist. Also Feitel geht es immer nur um ein Mehr des Profits und deshalb ist er auch der Charakter, der eigentlich am ruhelosesten ist in dem ganzen Roman, weil der die ganze Zeit nur rumläuft, um eben immer nach dem nächsten Deal Ausschau zu halten und immer neue Wege zu finden, um seinen Profit zu vergrößern, da es ihm eben nur um die Geldseite der Dinge geht und dadurch eben immer nur um ein Mehr desgleichen. Das heißt, dieser Prozess für Veitel findet nie irgendeine Ruhe oder Erfüllung in dem Erwerb irgendeines bestimmten Gutes, sondern es geht ihm immer um den Erwerb zum Verkauf. Falls jemand hier mal das Kapital gelesen hat, also Veitel ist sozusagen zuständig für GW-, der verwandelt sein Geld in Ware, um damit dann mehr Geld zu kriegen. Auf der Seite der Kaufleute haben wir genau das entgegengesetzte Bild. Profit spielt praktisch nie irgendeine Rolle. Stattdessen werden die Handelsgüter ausführlich beschrieben. Also es gibt Seiten und Seiten, in denen es eigentlich nur um den Inhalt des Kellers, des Kaufmannskontors geht. Und es werden die ganzen exotischen Waren mit all ihrer sinnlichen Fülle, Farben, Formen, Gerüche geschildert. Die Herkunft, wer hat die produziert, wo kommen die her, wer konsumiert die. Das heißt, der sinnliche Reichtum des Gebrauchswerts wird ausführlich inszeniert. Und damit verbunden wird auch gleichzeitig so eine Art konkreter Vermittlung beschworen. Also man erfährt nicht nur, wie diese Waren aussehen und riechen, sondern man erfährt, wer die hergestellt hat. Und anscheinend, oder so suggeriert der Roman, werden die nicht hergestellt, um sie zu verkaufen, sondern eben um damit zum Wohle der Gesamtheit der Produzenten und Konsumenten beizutragen. Ich habe jetzt hier leider das Zitat nicht. Ja, aber es geht irgendwie so ungefähr so, wie alle Menschen und alle Länder der Welt hatten gearbeitet und gesammelt, um Güter zusammenzutragen, die Anton jetzt also vor sich ausgebreitet sieht. Und an einer anderen Stelle, und zwar ausgerechnet im Dialog mit dem Sohn Ehrenthals, diesem Bernhard, der eben kein Geschäftemacher ist, sondern ein sensibler Intellektueller, der aber daran leidet, dass sein Vater eben diese zwielichtigen Geschäftspraktiken hat, versucht Anton zu erklären, dass der Handel doch eigentlich selbst zu seinem Erstaunen auf die Güte der Menschen abgestellt ist und basiert und die eben weiter fördert. Und sagt, wenn ich einen Sack mit Kaffee auf die Waage setze, knüpfe ich ein unsichtbares Band zwischen der Pflanzerstochter in Brasilien, die diese Bohnen abgepflückt hat, und dem jungen Bauernburschen, der den Kaffee zum Frühstück trinkt. Also großartiges Bild einer konkreten Vermittlung, wo es überhaupt nicht mehr um den Markt geht, um Verkaufen oder irgendwas, sondern das unsichtbare Band verknüpft eben direkt Produzentinnen und Konsumenten dank der Hilfe des deutschen wackeren Handelsmanns. Ja, man könnte da auch noch eine ganze Menge zu sagen. Also ich habe eingangs gesagt, der Roman ist zum einen, war in seiner Zeit berühmt als das erste große Beispiel des deutschen Realismus, ist heute natürlich hauptsächlich diskutiert als ein wichtiges Beispiel für literarischen Antisemitismus. Ich denke, dass die beiden Aspekte eigentlich zusammengehören, weil nämlich das politische Anliegen des Romans, der Darstellung einer harmonischen, sinnerfüllten Gemeinschaft, wo man eben sozusagen, sobald man unter die Oberfläche des, also wie der Roman suggeriert, vermeintlichen Chaos der modernen Gesellschaft blickt, sinnvolle Strukturen sieht. Dieses politische Anliegen spiegelt sich unmittelbar in der literarischen Form des Romans und auch in den literarischen Debatten der Zeit. Aber da kann ich wahrscheinlich hier jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber falls das jemand interessiert, kann man das gerne in der Diskussion machen. Ja, und vielleicht ganz kurz zuletzt zur Darstellung der Industrie. Ich habe in verschiedenen Kommentaren zu diesem Buch gelesen, dass der Roman eigentlich also anti-industriell ist. Ich denke, das ist nicht ganz richtig. Und interessanterweise, es gibt also eine ganz ausführliche Passage, in der es nur um die Industrie geht, die aus irgendwelchen Gründen nie auftaucht in der Sekundärliteratur. Und in der eben die gute, produktive Industrie entgegengesetzt wird, der schlechten, auf Kredit basierenden Industrie. Als nämlich der Baron dem Rat Ehrenthals folgend eine Zuckerfabrik errichtet, die letztlich zu seinem Ruin beiträgt, verfällt der Roman plötzlich in so eine Art Bibelton, der auch ganz klar im Kontrast steht zum normalen Sprachgestus, der eben relativ, wie sagt man das auf Deutsch, er ist so eine mittlere Sprachebene, also eben kein Pathos, wenig Pathos jedenfalls, ein relativ zurückgenommener Erzähler. Und hier auf einmal begegnet man so einem Bibelton, der also erstmal hymnisch die produktive Industrie beschreibt, die sich unmittelbar als Fortsetzung eigentlich des Ackerbaus darstellt. Zunächst mal geht es um den Landmann, der so über die eigene Scholle schreitet und sieht, wie alles schön wächst und grünt. Und dann, Zitat, kommt die Zeit, wo sich kunstvolle Industrie auf den Ackerschollen ansiedelt. Der ungeheure Kupferkessel fährt mit Blumen begrenzt heran. Große Räder mit 100 Zähnen drehen sich gehorsam im Kreise. Lange Röhren verschlingen sich in den neu gebauten Räumen und die mechanischen Gelenke bewegen sich rastlos bei Tag und Nacht. Eine edle Industrie. Sie erblüht aus der Kraft des Bodens und vergrößert wieder diese Kraft. Wo der eigene Grund des Gutes seine Früchte der Fabrik reichlich spendet, da arbeiten im Freien die uralte Pflugschar, im gemauerten Haus der neue Dampfkessel brüderlich miteinander, um ihren Herrn reicher zu machen, stattlicher und weiser. Also ich muss das ja wahrscheinlich nicht weiter kommentieren, man sieht ganz deutlich, die Röhren der Maschinen wachsen genau wie vorher die Pflanzen und die uralte Pflugschar und der neue Dampfkessel arbeiten brüderlich miteinander und die Maschinerie sprießt sozusagen direkt aus der Scholle. Die Industrie ist selber eigentlich lebendig und natürlich. Und natürlich Teil einer produktiven und harmonischen Modernisierung. Es geht dann weiter, dass dann also bald sich auch Bildung ansiedelt und die Schulen öffnen und die erste Leihbibliothek kommt. Und also im Grunde die Zivilisation ergibt sich so ganz automatisch aus dem Dampfkessel. Ganz anders als diese Erfolgsgeschichte, die wegen gerade dieser hymnischen Rhetorik natürlich nicht ganz ohne unfreiwillige Komik ist, nimmt sich jedoch die Entwicklung aus, wenn die Industrialisierung durch Kredite finanziert sein sollte. Wehe aber dem Landwirt, dem der Grund unter den Füßen fremden Gewalten verfällt. Die Geister der Natur gönnen ihren Segen nur dem, welcher ihnen frei und sicher gegenübersteht. Sie empören sich, wo sie Schwäche, Eile und halben Mut ahnen. Keine Arbeit wird mehr zum Heil. Die gelbe Blüte der Ölsaat und die blaue Blume des Flachses vertrocknen ohne Frucht. Rost und Brand fallen über das Getreide. In tödlichem Faulfieber schwindet der kleine Leib der Kartoffel. Und prompt hat das natürlich auch wieder soziale Folgen. Die ehrlichen Landarbeiter, Zitat, verwandeln sich in ein schmutziges, hungerndes Proletariat. Wo sonst ruhiger Gehorsam wenigstens das Nötige schuf, wuchert jetzt Hader, Widersetzlichkeit und Betrug. Ja, die Frage nach dem Proletariat ist eigentlich auch ganz interessant, da kann ich aber jetzt nicht viel zu sagen. Also auch da gibt es eine Spaltung in das schmutzige, hungernde und auch kriminelle Proletariat, was nur mal so ganz am Rande erscheint, auch als die fremden Arbeiter und den guten deutschen Arbeiter, der eben standesstolz, aber zufrieden mit seinem Los als organischer Teil des Kaufmannskontors vor sich hin arbeitet und eben, ja, protestantische Werte wie Genussverzicht, Disziplin und Arbeitsfreude völlig internalisiert hat. Und in diesen Passagen eben auch wieder ganz deutlich wird die gute Moderne als die konkrete Produktion gegen die schlechte Moderne als abstrakte Spekulation gestellt. Erstere wird vorangetrieben durch die materiellen Erfordernisse der Gütererzeugung und zweitere durch die Gesetze des Marktes. Und ich denke, es ist interessant, dass an dieser Form der Modernisierung eben ganz klar nicht die neue industrielle Technologie das Problem ist, sondern und nicht Veränderung in der Produktionsweise, sondern die Kritik bezieht sich eindeutig auf ein Problem in der Zirkulation, nämlich die Kreditwirtschaft. Und im ganzen Buch kann man eine ganze Menge von Beispielen finden, dass es eigentlich immer dann schief geht, wenn sich sozusagen der Tauschwert vom Gebrauchswert ablöst. Also das ist auch mit allen Betrügereien, die verschiedene jüdische Figuren da veranstalten, die basieren eigentlich immer alle darauf, dass es um Warentitel geht und nicht mehr um Waren. Und auch als zuerst dieses Kaufmannskontor eingeführt wird, wird ganz eindeutig gesagt, es handelt sich um eine, ich habe den Wortlaut jetzt, ach doch, hier habe ich es ja sogar, das Geschäft war ein Warengeschäft, wie sie jetzt immer seltener werden. Jetzt, wo Eisenbahnen und Telegrafen See und Inland verbinden, wo jeder Kaufmann aus den Seestädten durch seine Agenten die Waren tief im Lande verkaufen lässt, fast bevor sie im Hafen angelangt sind. Die Bedeutung einer Handlung beruhte damals auf den Massen der Waren, welche sie mit eigenem Geld gekauft hatte und auf eigene Gefahr vorrätig hielt. Also eigenes Geld, keine Kredite und es geht nicht darum, Warentitel zu handeln, also die Waren schon zu verkaufen, bevor sie überhaupt angelandet sind, sondern der Kaufmann Schröter handelt eben wirklich noch mit dem Kaffee, dem Zucker, dem Tran und so weiter. Auch der Ruin Rotsattels basiert darauf, dass er durch Ehrental verleitet wird, eine Hypothek auf sein Gut aufzunehmen und dann die Hypothekenbriefe gestohlen werden. Also sobald sich das der Wert ablöst von der Ware sozusagen oder vom Grund, wird es gefährlich.